Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Welch ein tiefer Text, dieses Evangelium. Erfüllt von der Kraft des Geistes kehrt Jesus zurück in seine Heimat und geht wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Dort entfaltet er mit den Worten des Propheten Jesaja sein Programm. Kurz, knackig, klar, mit dem Geist Gottes im Rücken. Er hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen die Entlassung verkünden, den Blinden das Augenlicht, dazu noch die Zerschlagenen in Freiheit setzen und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Jesus benennt ganz klar seinen Auftraggeber, wer dahinter steht. Gott. Gott ist es, der auch Auftraggeber für alle Zuhörer dann in der Synagoge wird und erklärt mit den Worten des Propheten quasi den Anwesenden, was auch sie zu tun hätten und letztlich auch wir. Jesus stellt die Armen und Kleinen in den Mittelpunkt. Heute wären es vielleicht Bootsflüchtlinge, Bettler, Kranke, Gefangene, Geschlagene, sexuell und geistlich Missbrauchte. Da zu sein, wenn Menschen uns brauchen, das ist die klare Botschaft. Hinschauen, sich berühren lassen und hingehen. Und dann passiert das, was Jesus benennt. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Unsere Realität heute spricht eine andere Sprache. Wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa vor der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens mitteilte, genießen nur noch 3 Institutionen weniger Vertrauen als die katholische Kirche: die Manager, der Islam und die Werbeagenturen. Noch weniger Vertrauen. Die immer wieder neuen Schlagzeilen vom Missbrauch von sexueller und physischer Gewalt an wehrlosen Kindern und Jugendlichen macht einfach sprachlos. Freilich gibt es das auch im außerkirchlichen Bereich, noch mehr wahrscheinlich. Das kann aber nicht über dieses furchtbare Geschehen innerhalb der Kirche hinwegtäuschen. Einer der Gutachter, nämlich Ulrich Wastl, sagte vor ein paar Tagen, es geht hier um die völlige Nichtwahrnehmung der Opfer, wobei dadurch die Verantwortungsträger zu Komplizen der Täter wurden. Dahinter steckt unfassbares Leid in den Seelen von Kindern, von jungen Menschen. Ich frage mich immer wieder, woher diese perverse Angst, Scheu vor dem Umgang mit dem Thema Sexualität in unserer Kirche. Sexualität ist doch eine mächtige, gottgeschenkte Kraft in unserem Inneren. Aber sie ist nicht das Größte und Wichtigste im Leben. Sie hilft uns einfach, als Mann, Frau oder heute eben auch als Transgender, in Beziehung zu treten, zueinander. Ich möchte bei der Gelegenheit hinweisen auf einen Film, der morgen Abend in der ARD läuft, mit dem Titel »Wie Gott uns schuf«, in dem 100 Priester, Ordensleute und MitarbeiterInnen ihre persönliche Geschichte mit der Kirche erzählen. Offen mit dem Thema Sexualität umgehen heißt nicht alles gutheißen, sondern auch hier nicht wegschauen, sondern ehrlich wahrnehmen und darüber reden. Wir haben ein Riesentabu in der Kirche bezüglich dieses Themas. Es heißt, Menschen nicht unterdrücken, sondern befreien zu einem Umgang in Liebe und Verantwortung. In Gesprächen macht es mich immer wieder ratlos zu hören, wie heute noch von Priestern, ja auch aus Osteuropa, ich benenne es ausdrücklich hier jetzt mal, Druck ausgeübt wird auf suchende Menschen, die Rat suchen. Klar ist auch, das ist nicht die ganze Kirche. Aber jetzt stehen wir zuerst mal unter dem Kreuz, hier ganz konkret. Wir dürfen das Leid des Gekreuzigten und aller Unschuldigen nicht ignorieren. Weggeschaut haben auch zur Zeit Jesu viele. Lukas berichtet von der Kreuzigung. Alle seine Bekannten aber standen fern vom Kreuz, aus Angst. Im Korintherbrief hat Paulus ein Bild von Gemeinde entworfen. Ein Leib, der viele Glieder hat, die den einen einzigen Leib bilden. Diesen Leib, der auch durch konfessionelle Trennung nicht zerstört werden kann und darf. Und darum auch diese Bitte um die Einheit neu. Gehalten und genährt von einem Geist, der uns in der Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen hat, alle Glieder sind aufeinander bezogen. Niemand muss sich größer machen, als er ist. Während der Sitzungen des synodalen Weges ist es ein wichtiges Zeichen, dass nebeneinander sitzen Bauarbeiter und Bischof, Ärztin und Äbtissin, auf Augenhöhe nebeneinander, gleichberechtigt. Alle sind wichtig, damit gemeinsam Kirche gelingen kann. Davon ist auch Paulus überzeugt. Es geht ums Menschsein in seiner Ganzheit. Der Kopf kann nur dorthin gehen, wohin die Füße ihn tragen. Zum Beispiel zu den Rändern, zu den Kleinen, wie es Papst Franziskus immer wieder ausdrückt und einmahnt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle. Niemand kann uns egal sein. Da muss der Leib mit seinen Gliedern aufstehen, in Bewegung kommen, den Mund aufmachen, die Hände reichen, Position beziehen, unmenschliche Täter entmachten. Ich sehe ein überhöhtes Priesterbild als eine Ursache dafür, dass höchste Würdenträger heute unfähig sind, Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten. Siehe Rom. Aktuell zeigt es sich wie geradezu prophetisch, die vier Themenschwerpunkte für den Gesprächsprozess der Synode ausgewählt sind. Erstens Macht- und Gewaltenteilung der Kirche. Priesterliche Existenz heute. Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Hochaktuell und wichtig, diese Themen. Wir sind Glieder und Leib, bilden gemeinsam den lebendigen Leib der Gemeinde, der Kirche. Unser Tun bildet das Tun ab von Jesus oder das Gegenteil. Wir tragen Verantwortung dafür, ob Christ oder Mensch sein gelingt. Kraft dafür schöpfen wir nicht aus einer leibfeindlichen Moraltheologie, die das aktuelle Kirchenrecht und den Katechismus bis heute prägt. Woher dann die Kraft nehmen? Kraft schöpfen wir aus dem Geist, den Jesus in der Synagoge, wie wir gehört haben, von Nazareth erfahren hat, der unser Inneres heute anspricht, wo unser Herz, der Quell der Freude und des Gebetes, auf uns wartet in uns. Jesus ist dort hart in seinen Aussagen, wo es gegen die Freiheit von Menschen geht, wo Äußerliches mehr zählt als die inneren Werte, da findet er ganz harte Worte, Schlangenbrut. Der Stadtpfarrer von Starnberg wird zitiert im Münchner Merkur jetzt zum öffentlichen Missbrauchsbericht. Es ist unglaublich schwer, das zu ertragen. Ja, es ist zum Kotzen. Wer lügt, ist nicht Jesus-förmig. Jesus sei es, meint er, Jesus, warum er die Kirche liebe. Immer noch. Kommt zum Schluss. Der Kern der von Jesu Botschaft, und das ist der Grund, warum auch wir trotz aller Enttäuschung gemeinsam hier feiern, der Kern heißt, ihr habt einen Gott, der euch von ganzem Herzen liebt. Freut euch, denn er ist barmherzig und gnädig. Und deshalb haben wir ja auch eingangs gesungen, sollten wir verzagen? Seine Schar verlässt er nicht. Und in dieser Zuversicht darf sie es dennoch fröhlich wagen. Amen.